Und dann merke ich plötzlich, die werden gerade total nervös. Ja? Und dann stelle ich fest, dass da in der Gischt jemand verzweifelt da versucht, ans Ufer zu kommen.
Ich kann mir das ehrlich gesagt null vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt, eine Welle zu reiten, die doppelt so hoch ist wie ein Haus.
A normal person, if he goes in, more likely is not going to make it.
Die Einheimischen nennen die Wellen eben auch die Bestie.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen ganz tollen Besuch da, meine liebe Kollegin Claudia Meyer, die ist heute aus Hamburg zugeschaltet und die war für uns schon überall auf der Welt unterwegs und die hat eigentlich immer spektakuläre Geschichten im Gepäck. Hallo liebe Claudia, guten Morgen.
Hallo Sophie. Guten Morgen.
Ich sag noch ganz kurz, wer ich bin. Ich bin Sophie, ich arbeite schon ganz lange in der Galileo-Redaktion und ich kenne auch die Claudia schon ganz lange. Die ist sogar noch länger bei Galileo als ich, aber wir sind, würde ich mal sagen, zwei Urgesteine. Und Claudia, du hast uns heute, glaube ich, was mitgebracht, oder?
Genau, mein Mitbringsel ist eine App, die ist auf meinem Handy, das ich dir nicht zeigen kann, weil ich mich mit dem nämlich gerade filme. Aber diese App, die war die letzten Monate für mich wirklich lebensbestimmend. Also ich bin mit der abends eingeschlafen, ich bin mit der morgens aufgewacht und die war super wichtig. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, denn das ist eine App namens Windfinder, eine Wetter-App, also relativ unspektakulär. Ich kannte die vorher zwar und hatte schon mal von der gehört, aber ich habe die nie genutzt. Das ist eine App, die viel genauer ist als die Wetter-Apps, die wir so kennen. Da kann man dann nämlich nicht nur Temperatur oder Windgeschwindigkeiten oder so sehen, sondern das ist eine App, die sich speziell an Wassersportler richtet oder zumindest dafür gedacht ist. Und mit dieser App kann man dann zum Beispiel auch Gezeiten sehen und Tiefs und Hochs und wie sich die entwickeln und wo die hinwandern und auch Wellen. Und darum ging es mir. Ich musste nämlich immer gucken, ob am Strand von Nazaré in Portugal, ob da endlich mal diese Wellen auftauchen, auf die ich so verzweifelt warte.
Okay, wenn du sagst, verzweifelt gewartet hast, also von welchem Zeitraum reden wir da? Seit wann beschäftigst du dich jetzt mit den Wellen in Nazaré?
Also eigentlich seit letztes Jahr, also seit 2022, irgendwann im Sommer habe ich dieses Thema vorgeschlagen und da wusste ich, diese Wellen, die ich möchte, nämlich diese Riesenwellen, die tauchen immer nur in den Wintermonaten auf. Von Dezember bis, ich sag jetzt mal, Februar, März. Und ich wusste, also ich habe ein kleines Zeitfenster, auf das habe ich so ein bisschen hingefiebert. Und in dieser Zeit mussten diese Wellen kommen. Und ich wusste, ja gut, es gibt eine Wellensaison und habe da natürlich vorher dazu gelesen, wie man das dann eben so macht. Und habe da gelernt, dass diese Wellen nicht jetzt täglich da sind, aber schon häufig. Ich habe mir dann so vorgestellt, ja, also sagen wir mal, alle zwei Wochen kommt es dann zu solchen Riesenwellen und dann packe ich meinen Koffer und dann geht's los nach Portugal. Und jetzt habe ich ausgerechnet dieses Jahr die schlechteste aller Wellensaisons erwischt, die es überhaupt offenbar jemals gab. Zumindest wurde mir das so gesagt. Und ich wartete und wartete und wartete und diese Wellen haben wirklich mein Leben bestimmt. Also es ging so weit, dass ich dann im Februar, da habe ich Geburtstag, da habe ich mich nicht getraut, Leute einzuladen, weil ich gedacht habe, wenn ich das mache, dann kommen garantiert genau dann diese Wellen und dann muss ich denen allen absagen. Das hätte ich auch gemacht. Also ich hätte mir diese Wellen nicht entgehen lassen.
Dann hättest du sie alle wieder aus deinem Wohnzimmer rausgekehrt und wärst in Echtzeit dann in Flieger gestiegen.
Ganz genau so, ja. Ich wollte die Big Wave, also die bis zu 30 Meter hohen Wellen, die wollte ich natürlich haben. Ich wurde immer bescheidener mit der Zeit. Ich habe dann so gesagt, na ja, okay, ich nehme auch die 15 Meter Wellen, also die ja immer noch sehr hoch sind.
Mm,
yeah. aber die Idee war natürlich, an einem Tag zu kommen, wenn ein sogenannter Big Swell ist, also wenn diese riesen Wellen da sich am Ufer brechen.
Mhm. Aber das ist ja eigentlich, lebst du, hast du ja dann wirklich im Prinzip das Leben der Surfer gelebt, die ja auch die ganze Zeit auf nichts anderes warten, als dass sie diese Wahnsinnswelle irgendwie erwischen und dann auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, oder?
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber du hast recht. Die Surfer warten natürlich auch immer auf die große Welle, weil die sind auch ein bisschen natürlich so Adrenalin-Junkies und sie sind natürlich auch Rekordjäger und warten auf die Welle. Das stimmt. Also der Surfer, den wir dann auch vor der Kamera hatten, der ist jeden Morgen um 6 Uhr, 7 Uhr, wenn die Chance besteht, dass ein Big Swell kommt, ist er dann rausgefahren und hat sich dann mal umgeguckt und die Wellen analysiert und dann gesagt, guck mal da hinten und da ist sie so und da ist sie, das könnte heute Nachmittag was werden. Also das heißt, auch bei denen war so ein Warten auf die Welle und ich bin ganz sicher, die haben auch jeden Morgen und jeden Abend in den Windfinder reingeguckt.
Aber wie hat er das dann gemacht? Also ich meine, du warst ja jetzt in Hamburg oder ne, da wo du lebst und hast da immer deine App gecheckt und hast ja dann auch eine Anreise und du musst ein Team buchen und du musst überhaupt da dann ankommen und kennst dich da nicht aus, weil so wie machen das die Surfer, dass sie dann überhaupt da permanent um 6 Uhr morgens sind? Das alles dann Locals oder gibt es Surfer auf der ganzen Welt, die dann permanent da in der Gegend abhängen oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
Also tatsächlich der Surfer, den wir befragt haben, den wir vor der Kamera hatten, der war ein Local, das heißt, der war vor Ort, der kannte sich aus. Also der hatte dann natürlich auch seine Connections zu den Fischern und zu allen anderen Surfern. Aber ich habe auch gemerkt, diese Big Wafer Community, die reist auch ein bisschen den Wellen hinterher. Die wissen jetzt eben, in Nazaré, in den Wintermonaten, ist die Chance groß, dass es Big Waves gibt und dass wir da wirklich auf tollen Wellen surfen können. Und dann reisen die dahin, quartieren sich da ein, viele auch einfach in irgendwelchen Vans und in irgendwelchen in billigen Zimmern und bleiben dann da vor Ort, bis dann so eine Welle kommt, um dann wieder zum nächsten Ort zu reisen.
Sag mal, aber ich wusste das überhaupt nicht. Ich wusste tatsächlich auch überhaupt nicht, dass es das in Portugal gibt. Also ich wusste schon, dass man in Portugal surfen kann, aber dass das jetzt so ein weltweiter Big Wave Hotspot ist, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich hatte ehrlich gesagt immer nur so Hawaii oder so auf der Pfanne, aber ich bin jetzt auch wirklich nicht in der Szene, also so gar nicht. Du?
Also da geht's mir so ein bisschen wie dir. Ich finde das ganz toll. Ich gucke mir diese Surfbilder, wie wahrscheinlich jeder, auch immer wahnsinnig gerne an, wenn die da durch diese Tunnel da, diese Wassertunnel fahren und so, das kennt man ja. Aber ich habe überhaupt nichts mit Surfen am Hut. Aber ich habe einen Kameramann, der eben auch surft und der mir davon erzählt hat. Also der hat mir so einen Tipp gegeben, dass es da in Nazaré, dass es diesen Hotspot gibt und dass er da eigentlich gerne auch mal hin würde mit mir und das mal filmen würde. Und bei uns sind ja Sportthemen also gar nicht immer so gefragt. Also da, ja, so Extremsport, das ist nicht so Galileo. Aber ich habe es mir dann halt trotzdem mal angeguckt, dieses Thema, und habe dazu ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, da lässt sich ganz viel dazu erzählen, eben auch dazu, wie diese Wellen überhaupt erst mal entstehen. Also warum gibt es sie da überhaupt an diesem einen Strand in Portugal?
So, aber wie entstehen sie denn? Kannst du uns das erklären? Oder ist das jetzt so schwierig?
Nee, das ist gar nicht so schwierig. Es ist auch sogar ganz, ganz faszinierend. Es gibt nämlich vor diesem Strand einen irre, irre tiefen Unterwasser-Canyon. Der ist tiefer als der Grand Canyon in den USA. Also der Grand Canyon, habe ich mir natürlich nachgeguckt, weiß ich nicht auswendig, ist an seiner tiefsten Stelle um die 1800 Meter. Und dieser Canyon von Nazaré ist 5000 Meter tief. Also richtig, richtig tief. Und wenn eben dann auf dem Atlantik außen, die draußen die Stürme entstehen, wird das Wasser durch diesen Canyon gedrückt, fließt dann mit ganz hoher Geschwindigkeit durch und kurz vor der Küste wird der Canyon so ein bisschen enger und wie durch einen Trichter werden dann die Wellen gepresst und türmen sich dann so richtig auf und vom Land gibt's dann noch so ein bisschen so Gegenbewegungswellen und dadurch werden die dann so mega, mega hoch. Also es liegt an so einem super tiefen Canyon.
Weil die einfach dann quasi, also weil das Wasser quasi, der Platz sich so verknappt, dass es quasi nur noch in die Welle gehen kann sozusagen.
Nach
es
oben
muss irgendwie
gehen
nach oben
kann,
weg.
Genau.
Ah ja, ganz verstehe. Genau. Ja, ist ja eigentlich logisch. Ah, okay, verstehe. Sag mal, aber also habe ich ja schon gesagt, ich habe jetzt so mit Surfen bisher wenig Erfahrung, bis gar keine Erfahrung gemacht. Ich habe auch ein paar Surfer im Freundeskreis, aber überschaubar. Und die surfen dann halt jetzt bei uns in München gerne mal auf dem Eisbach oder ne, also es ist alles aber sonst so sehr human unterwegs. Und das erlebe ich immer schon als, also sie erzählen immer, wie anstrengend das ist und wie schwierig und wie lange man braucht, es zu lernen. Was sind denn das für Typen, die man da jetzt trifft, die dann diese haushohen Wellen reiten? Ich kann mir das ehrlich gesagt null vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt, dass eine Welle zu reiten, die doppelt so hoch ist wie ein Haus.
Also ich muss ehrlich sagen, ist es für mich auch unbegreiflich. Also dass man sich in diese wirklich ja ein bisschen beängstigenden Wellen stürzt. Also alle anderen gehen an Land, alle anderen bringen sich in Sicherheit und in dem Moment geht der Big Wave Surfer, fängt er erst überhaupt an zu surfen, wenn alle anderen eigentlich sich in Sicherheit bringen. Mhm. Und es ist halt ein Extremsport. Und ich habe auch gelernt, dass Big Wave Surfer sind tendenziell eher so ein bisschen älter. Also ich habe es mir dann so vorgestellt wie Marathonläufer, dass man da vielleicht auch so lang trainieren und üben muss und tendenziell immer besser und nicht schlechter wird. Also dieser Surfer, den Toni, den wir vor der Kamera hatten, war ungewöhnlich jung. Der gilt halt deshalb auch so als Ausnahmetalent und als Ausnahme, weil er gerade mal 20 ist und mit 15 einen Weltrekord aufgestellt hat. Der Rest der Big Wave Surfer, die sind tendenziell, also nicht alle, aber tendenziell immer älter und die sind schon verrückt. Ich meine, wahrscheinlich ist jeder Extremsportler verrückt, auch wenn man auf den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske geht oder wenn man, Tiefseetauchen macht oder was auch immer. Also mit Extremsport ist ja immer so eine gewisse Todessehnsucht, sage ich schon fast, verbunden. Es sind alles Adrenalin-Junkies und alle ein bisschen verrückt.
Aber, also der ist so das totale Ausnahmekid quasi in der Szene.
Es gibt andere Junge, die streiten sich dann. Also es ist ein unglaublicher Konkurrenzkampf untereinander. Wer hat jetzt die höchste Welle gesurft? Das ist nämlich auch schwer zu messen. Es gibt verschiedene Messmethoden. Und wer ist jetzt der Jüngste? Wer ist der Beste? Also es ist wirklich ein wahnsinniger Konkurrenzkampf und auch ein bisschen Neid dabei und auch ein bisschen Ellenbogen dabei. Also es ist keine heile Welt-Community. Deswegen wage ich jetzt nicht zu sagen, er ist der Jüngste, aber er gehört auf jeden Fall zu den jüngsten Big Wave Surfern weltweit, ja.
Okay, aber du sagst, das sind schon eher so ein bisschen so Ellbogentypen mit großem Ego. Also jetzt weniger hier so die Hippie-Community, die auch ein bisschen surft, sondern das ist schon ein klares Leistungsprinzip, das die Szene beherrscht.
Ja, klar. Also habe ich schon so empfunden, weil viele werfen zum Beispiel dem Toni vor, der ja einen Weltrekord gesurft hat vor 5 Jahren und der eine 26 Meter hohe Welle gesurft hat, dass das alles gar nicht stimmt, das ist gelogen und das hat er erfunden. Also es wird da so auch untereinander ein bisschen gebasht in dieser Surfer-Community und gesagt, das war doch ein anderer und der schmückt sich mit falschen Federn und so. Also es ist nicht so ganz leicht, weil natürlich es bedeutet bares Geld. Also wenn man eine hohe Welle surft und einen Rekord aufstellt, wie halt immer im Sport, dann interessieren sich plötzlich die Medien für einen, dann interessieren sich plötzlich die Sponsoren für einen und das ist, ja, man verdient dann damit Geld. Also es ist, glaube ich, so wie es ich empfunden habe, keine entspannte Hippie-Community, die also sagen, hey, peace, Leute. Also war in meinen Augen nicht so.
Okay. Ah ja, also weil das wäre jetzt nämlich so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Wovon leben die denn? Also wenn die ihr da immer der Welle hinterher reisen und das klingt ja alles so, als würden die das dann doch relativ Vollzeit betreiben, diesen Sport. Und sonst müsste man es ja wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel üben, um überhaupt da mitzuspielen. Das heißt, die können ja irgendwie ihr Leben davon finanzieren, die Leute, die das machen.
Tatsächlich hat jetzt Toni gesagt, er kann inzwischen zumindest den ganzen Sport damit finanzieren, seine Reisen damit finanzieren, das ganze Big Wave Surfen damit finanzieren. Er könnte jetzt damit noch keine Familie ernähren und er kann sich jetzt davon kein Luxushaus leisten.
Aber du hast gerade gesagt, dass der Ort für dich eigentlich so der Aufhänger war. Erzähl mal, wie hat sich das denn angefühlt da vor Ort? Ist das schon immer ein super bekannter, hochfrequentierter Ort oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man da hinkommt?
Ich fand wahnsinnig lustig, dass es diese Wellen natürlich, ja, die gibt's ja schon immer, logischerweise.
Ja.
Und die haben aber über Jahrzehnte überhaupt niemanden interessiert. Obwohl Nazaré tatsächlich ja ein beliebter Urlaubs- und Badeort in den Sommermonaten war. Aber weil ja diese Wellen im Winter kommen, hat es so gar keiner so richtig mitbekommen. Und eigentlich nur die Einheimischen haben davon Notiz genommen. Die hatten auch immer sehr großen Respekt vor den Wellen. Einer der Einheimischen, der Lifeguard Orlando, der hat mir gesagt, man ging da wirklich so als Familie dann, wenn so ein großer Tag war und die Wellen kamen, ging man hin und ging da an den Strand und staunte gemeinsam so über diese hohen Wellen und gruselte sich auch immer so ein bisschen davor. Aber ansonsten haben überhaupt keiner Notiz davor.
Also gesurft wurde da nicht, auch nicht von Einheimischen?
Keiner surfte. Die Einheimischen hätten gesagt, die sind also völlig verrückte Idee, ins Wasser zu gehen. Ja, bei solchen
ist
Wellen.
Ist ja irgendwie eigentlich auch logisch, ne? Würde ich jetzt auch nicht machen.
Und diese Wellen führten auch zu vielen Todesfällen. Also Nazaré ist ja ein Fischerort. Das heißt, also viele Fischer fuhren da raus und es sind im Laufe der Jahrzehnte ums Leben gekommen aufgrund dieser Wellen. Und das war eher was Beängstigendes. Deswegen dieses Wort Monsterwellen. Es klingt ja so ein bisschen nach Bildzeitung und so ein bisschen reißerisch. Mhm. Aber das ist schon berechtigt. Und die Einheimischen nennen die Wellen eben auch die Bestien. Weil, es ist wirklich beängstigend, wenn man davor steht. Und dann kam halt 2011 der Big Wave Surfer Garrett McNamara und ging da so rum und beobachtete die Wellen und die Fischer und Einheimischen dachten so, was will der denn jetzt? Also der meint doch jetzt nicht ernsthaft, dass der da ins Wasser geht. Machte der aber, surfte dann, stellte da auch einen Weltrekord auf und der war eigentlich dann der ausschlaggebende Punkt dafür, dass sich sozusagen der Blick der ganzen Big Wave Surfer Gemeinde auf diesen Ort richtete und alle sagten, wow, wir müssen gar nicht nach Hawaii. Also wir können einfach hier in Europa, in Nazaré, hier surfen in den Wintermonaten. Und dann kamen die ganzen Big Wave Surfer und mit denen dann so eine Touristenwelle. Also dieser Ort ist der Hotspot für Instagram-Fotos, für Filmer, also so viele Drohnen fliegen. So viele Drohnen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht fliegen gesehen. Über die Wellen, an den Wellen, vor den Wellen, über die Surfer, also Wahnsinn.
Von Touris?
Von jedem. Also im Vorfeld hatte ich so gedacht, ja, Drehgenehmigung, Drohnengenehmigung, die haben nur gelacht, ja. Also weil natürlich wir so eine von 50 Drohnen waren, die da so flogen. Und das ist natürlich auch mega gefährlich, ja, dass man da zusammenstößt. Und es ist wirklich dann an den großen Tagen, wird es im Radio durchgegeben, und dann strömen da 10.000, 15.000 Touristen hin auf diesen Felsvorsprung. Also das ist ja nicht viel Platz, den man da hat. Und dann ist wirklich alles voll mit Zuschauern, die dann diese Riesenwellen und natürlich auch die Big Wave Surfer angucken.
Das heißt, es ist auch an der Küste wirklich nur diese eine Stelle, weil nur da dieser Canyon reinkommt, ne, von dem du gesprochen hast.
Genau.
Und da tummelt sich dann alles. Das heißt, es ist da wahrscheinlich dann wie auf einem Riesenvolksfest an so einem Tag.
Genau. Also es ist halt ein wahnsinnig
Also krasser eigentlich, ne? Weil bei Volksaufklinien sind ja auch noch lauter Drohnen und Menschen sind in der Regel nicht in Lebensgefahr. So.
Ganz genau. Denn also es kommt halt dann, was immer passiert, wenn viele Touristen kommen. Das sind überall natürlich so Absperrungen, die man leicht übersteigen kann, zugegebenermaßen. Und da sind natürlich alle drüber gestiegen. Also Eltern mit ihren kleinen Kindern, junge Leute, alte Leute, die haben die komplett ignoriert und sind dann so ganz vorne an die Kante von diesem Felsvorsprung. Alle Schilder wurden ignoriert, wo natürlich auch draufsteht, Vorsicht, Abbruchgefahr und so. Und dann stehen halt alle und machen halt ihre Selfies. Und und im Hintergrund sind dann die Wellen. Und zum Glück ist bislang noch nichts passiert. Aber ich würde mal sagen, die Gefahr ist groß. Ein Surfer ist ja vor kurzem gestorben. Zum ersten Mal, seit es das Big Wave Surfing in Nazaré gibt, ist ein brasilianischer, sehr erfahrener Surfer gestorben. Das war vor meinem Dreh. Ich war völlig aufgelöst deswegen, weil ich nicht mehr wusste, kann man da jetzt überhaupt noch was zu machen? Kann man da jetzt noch eine spannende Geschichte über tolle Wellen machen, wenn da gerade jemand gestorben ist? Der Brasilianer, der da verstorben ist, der war sehr erfahrener Surfer und der ist bei einem Tag rausgegangen, wo es Popelwellen waren, also die gerade mal, glaube ich, so 4 Meter hoch waren, wo der normale Big Wave Surfer noch nicht mehr aufsteht, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, warum er da gesurft ist. Ist er jedenfalls, hatte keine aufblasbare Sicherheitsweste an. Und ist ertrunken.
Wahnsinn.
Aber
das hört man natürlich von allen Extremsportarten immer wieder, dass es in Einzelfällen dann halt bei aller Vorbereitung, bei aller Erfahrung halt dann doch zu solchen Horrorgeschichten kommt, ne?
Ich muss jetzt gerade,
als du erzählt hast, an so Lawinenunglücke und sowas denken, weil da denkt man ja auch immer wieder, das sind die erfahrensten Skifahrer und dann passieren eben doch solche Dinge.
Ja, genau. Und ich fand so die Reaktion unseres Surfers Toni auch sehr bezeichnend, als ich gesagt habe, ja, was sagst du nun zu diesem Unfall, sagte der, ja, es ist natürlich schrecklich traurig, aber es ist halt auch, die Wahrheit ist, dass das dazugehört. Ich glaube, wir haben da sogar so ein Statement, so ein Ausschnitt von dem Surfer dazu. Vielleicht können wir da ja mal reinhören.
I mean, it's sad, obviously. But the truth is that it's part of the game, it's part of the big wave process.
Also sterben is part of the game, sagte er, ist Teil des Spiels. Und das fand ich von so einem 20-Jährigen schon eine hammerharte Aussage.
Total. Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie meine Kinder jetzt auf die Idee kämen, so einen Sport zu machen und dann sagen, ja, Sterben ist Teil des Spiels, da wäre ich aber extremst aufgebracht.
Ja.
Aber ich denke, das ist wahrscheinlich schon so ein Charakterzug, den man eben doch bei vielen Extremsportlern, es sind ja deswegen auch nicht viele, die es machen. Also es ist eine ganz kleine Gruppe, die bereit ist, so ein Risiko zu fahren. Und die dann doch irgendwie das wahrscheinlich brauchen, um sich lebendig zu fühlen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Drang null, aber so stelle ich es mir vor, dass das halt doch so extreme Adrenalin-Junkies sind, die halt im Zweifelsfall bereit sind, dass das passiert.
Ja, ich denke auch. Also man muss das akzeptieren, genauso wie man das, glaube ich, bei jeder anderen Extremsportart akzeptieren muss. Aber ich stand dann schon immer da und sagte zu Toni auch, Warum macht man denn das? Also es ist, das Wasser ist kalt, es ist frühmorgens, und dann hat er mir ja auch beschrieben, wie sich das so anfühlt, wenn man von so einer Welle so getroffen wird. Ja, ich glaube, wir haben da sogar seine Aussage haben wir da, wie sich das überhaupt anfühlt, wenn man dann einmal von so einer Welle vom Board geboxt wird.
Imagine 50 guys being like punching you and kicking you, and then you can't breathe, and your knee is like behind your neck is like, you don't know where, it's just crazy, you know, the arms, you can't control the arms, you can't control your body, it's just so powerful that it's impossible to control your body when like a big wave hits you.
Also er sagt ja, das ist so, als würden einem so 50 Typen ins Gesicht schlagen, als würdest du mit Füßen getreten werden, irgendwie die Arme sind hinterm Kopf und du kannst deinen Körper nicht mehr kontrollieren. Also und dann stand ich natürlich schon da und sagte, warum?
Ich meine, es wird ihm ja zigtausendmal passiert sein. Ne? Es ist ja nicht so, dass man sagt, wenn es einmal schief geht, dann, sondern das wird ja Teil des Ganzen sein, dass die da zigtausendmal vorher reinfallen, bevor sie das irgendwie hinkriegen und sich da jedes Mal komplett verprügeln zu lassen. Also ich, das Gen habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Absolut. Das fehlt mir auch.
Also bist du jetzt nicht so, dass du sagst, ey, morgen fange ich an, hast schon einen Surfkurs gebucht?
Nee, aber lustig war ja, also mein Kamerateam, ja, die waren, vor allem der Toningenieur, der war also ein vollkommen, also der surfte selber, nicht besonders gut, aber der surfte und der war, also das war für den, als würde der jetzt ins Paradies kommen. Und Toni, der war doppelt so alt wie Toni, aber er war so ein richtiges Groupie. Entschuldigung, Oleg, dass ich das jetzt so verrate, aber das stimmt. Und der himmelte den so an. Und weil wir am letzten Tag vor Abflug noch ein paar Stunden Zeit hatten, buchten die dann früh um 6 noch so ein Kurs, wo sie dann noch surften, ja. Und
Big Wave Surfkurs.
Nee, um Gottes Willen. Also einfach nur, also es sind ja da überhaupt am Strand generell immer hohe Wellen. Also ja, selbst wenn du 30 Meter hoch hast, du natürlich immer Wellen zum Surfen. Das waren so Babywellen, ja. Aber unbedingt mussten die dann in dieses, ich weiß nicht, 12 Grad kalte Wasser, musste da um 6 Uhr morgens, kurz vor Abflug, haben sie sich noch irgendwie aufs Brett gestellt, wurden eben auch dauernd runtergehauen, standen keine Sekunde auf dem Board und waren einfach hin und weg von diesem Ort. Die schreiben ja heute noch SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Danke, Claudia, dass wir mit durften und so. Also für die war das so ein richtig, richtig großes Ding, also wie das Paradies, und eben die Surfer waren für die so die absoluten Helden.
Ja, aber wenn du diese Begeisterung nicht spürst, machst du es ja auch nicht. Ja? Also ja. Aber sag mal, du sagst, also es ist ja brutal gefährlich, ja. Und du sagst, die Touris klettern da auch noch auf den Küstenkanten rum und so. Es ist für die Touris gefährlich, es ist für die Surfer saugefährlich. Gibt es irgendeine Form, also sichern die das irgendwie ab, beziehungsweise kann da jeder dann rein und sagen, ich probiere heute mal, oder wie muss ich mir das denn vorstellen?
Also es gibt natürlich Lifeguards, die wir auch interviewt haben und wo wir auch eine gefährliche Szene miterlebt haben, die mir echt so ein bisschen den Atem geraubt hat. Aber es ist auch das Problem, dass du relativ leicht dich in diese Wellen also da einfach mitmachen kannst. Also wenn du jetzt von dir behauptest, ich bin ein tougher Typ und ich oder ich bin ein toughes Mädel und ich lasse mich da jetzt mit dem Jetski in die Welt ziehen, dann kannst du das theoretisch machen. Dann gibt's so eine Einführung so ein bisschen und dann und wenn du genug zahlst, dann geht das. Und das macht gerade in den Lifeguards also sehr viele und sehr große Sorgen, weil wirklich einige Surfer da ihr Können überschätzen. Die sagen halt sogar, dass sogar wenn du schon mal große Wellen gesurft hast an einem anderen Ort, ist Nazarene noch mal was ganz anderes. Es ist noch gefährlicher, die Wellen sind noch tückischer, die Strömungen noch unberechenbarer. Also wir haben da auch den Lifeguard Orlando interviewt. Der ist nicht nur Rettungsschwimmer, sondern der war auch noch Navy Seal früher, also so ein richtig durchtrainierter Typ, ist selber Surfer. Und der hat sowas gesagt, was mich echt beeindruckt hat.
I would do that because I got training, I'm a surfer, but a normal person, if he goes in, is more likely he's not going to make it.
Also not going to make it meint er ums Leben kommen.
Genau, also der meinte jetzt, also wir haben ihn dann halt so gefragt, was wären da jetzt, wenn jetzt da so, also ich sag nochmal, normale Touristen in diese Brandung da reingehen, vom Strand aus. Es war ja ein traumhafter Strand, ja, ein weißer, weiter Strand und da brachen sich die Wellen, da war diese Gischt. Und was passiert jetzt, wenn man da denkt, man kann jetzt da baden vielleicht, man kann da einfach ein paar Schritte reinmachen und er sagte da, ich kann es machen, ich bin trainiert, ich bin ausgebildet, aber jeder andere Normalmensch, der da reingeht, der wird nicht überleben. Und damit meinte der nicht nur die Surfer, die sich dann irgendwie rausziehen lassen, sondern einfach nur reingehen an dieser Stelle. Und das, also ich habe selten, man begleitet ja so als Reporter auch mal den Notarzt oder den Rettungsschwimmer oder die Bergrettung und so. Und so eine klare Aussage, dass das wirklich jetzt, dass das tödlich ist, hatte ich noch nie.
Krass. Du hast gesagt, ihr habt auch eine kritische Situation miterlebt. Was ist da passiert?
Es war gar nicht geplant, dass wir die Lifeguards interviewen. Die hatten wir im Vorfeld gar nicht angefragt. Dann haben wir waren einfach nur am Strand, weil wir die Wellen mal aus einer anderen Perspektive filmen wollten, also von unten so ein bisschen. Vorher hatten wir nur so aufsichtige Ansicht, ein bisschen so die Gischt und so. Und dann sahen wir, dass die da standen und die sahen so richtig toll aus, wie man sich die so vorstellt, mit so roten Jacken und so Ferngläser vom Auge.
Baywatch.
Und haben Baywatch, genau. Sie sind aber nicht den Strand entlang gejoggt, sie standen da nur. Und dann haben
Schade. In Slow Motion.
Und dann haben wir gedacht, jetzt stelle ich denen einfach mal ein paar Fragen und vielleicht dürfen sie gar nicht, vielleicht wollen sie gar nicht, aber sie hatten Lust, sie haben auch gute Antworten gegeben, mit mir gesprochen. Und eigentlich waren wir gerade dabei, die zu filmen, während die so mit ihren Ferngläsern aufs Meer gucken. Und dann merke ich plötzlich, die wären gerade total nervös. Ja? Mhm. Die fangen an, in ihre Funkgeräte reinzusprechen. Die fangen an, durch ihre Ferngläser alle zu gucken. Und dann stelle ich fest, dass da in der Gischt jemand um sein Leben kämpft. Vielleicht ist das jetzt zu viel gesagt, aber verzweifelt da versucht, ans Ufer zu kommen. Da ist ein Surfer beim Rausfahren auf dem Jetski, also die fahren dann ja immer zu zweit, einer fährt den Jetski, einer ist mit seinem Board dann hinten drauf und der ist in dieser Irrsinnsbrandung, ja, ist ja vom Jetski gefallen und ist in die sogenannte Waschmaschine geraten, so nennen das Surfer, wenn sie so in diese Gischt geraten, also rumgewirbelt werden wie in der Waschmaschine. Ja. Und der kriegte einfach seinen Kopf nicht mehr hoch. Also der verschwand immer wieder, der Kopf immer wieder in dieser Gischt und verschwand. Und man sah den auch schwimmen. Also der konnte richtig gut kraulen. Also das war nicht irgendwie so ein, ja, der konnte richtig gut schwimmen. Mhm. Und trotzdem kam der nicht an Land. Das kommt im Beitrag gar nicht so rüber. Ich konnte es gar nicht so lang zeigen. Also ich habe wirklich gebibbert und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich will jetzt wirklich kein Zeuge von so einem Unfall werden. Und dann schaffte der es aber an Land und sein Board war dann auch an Land gespült worden und der wollte sofort wieder rein. Also Orlando, der Lifeguard war schon auf dem Weg zu ihm, der rannte schon Richtung Wasser und dann hat er es aber geschafft und dann haben sie sich unterhalten, ja, wo geht denn der jetzt wieder rein? Und Orlando hat gesagt, der hat es jetzt also nur geschafft, weil der einfach eine Rettungsweste anhatte. Und weil er ein guter Surfer ist.
Rettungsweste heißt, er hat also eine Schwimmweste, die ihn über Wasser hält, dann quasi in so einer Situation, also so halb irgendwie über Wasser, weil du sagst, er wäre ja immer wieder runtergezogen worden, ne?
Nee, oder so, die Wellen sind immer so über den drüber geschwappt. Mhm. Also, die haben alle so Westen an, die sehen dann auch ein bisschen so aus, wie so Sumo-Ringe. Also die haben unter ihrem Neoprenanzug diese Westen und diese Westen sind mit Kohlendioxidkapseln oder Patronen versehen und die können sie selber auslösen und dann bläst sich die Weste automatisch auf und dann ploppen die nach oben. Und der Toni, der Surfer Toni, hat mir gesagt, dass er das auch manchmal einfach gemacht hat, dass man das auch manchmal macht, wenn man merkt, man wird müde. Einfach nur, dass einem die Weste so ein bisschen trägt und man über Wasser bleibt und eben nicht in die Waschmaschine gerät.
Ja, das heißt, es ist dann aber schon mehr als jetzt eine klassische Rettungs- oder Schwimmweste, sondern das ist richtig, ich muss wieder an die Lawinen Rucksäcke denken, die haben ja auch diese selbst aufblasenden Flügel quasi, damit du halt dann oben bleibst und nicht verschüttet wirst. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein ähnliches Ding, ne? Dass sie es ist ein größeres Luftpolster als jetzt bei einer normalen Rettungsweste oder ich habe so eine vom Wakeboard so eine Prallschutzweste, die ist auch wie, ne? Da kannst du auch nicht mit richtig absaufen, aber ich glaube, in so einer Waschmaschine hilft die dann nicht mehr. Das muss irgendwie eine größere Nummer sein.
Also ich habe die natürlich aufgeblasen nicht gesehen. Ich hatte selber bei einigen Drehs, hatte ich auch solche Rettungswesten um, die sich dann beim Kontakt mit Wasser sofort selber aufblasen würden. Mhm. In dem Fall war es aber, ist es so, die sind eben speziell für Surfen gedacht, die muss der Surfer dann schon noch selber auslösen.
Das heißt, das musst du auch noch hinkriegen.
Das musst du noch hinkriegen, ja.
Krass. Ich stelle mir das auch so vor, also weil du sagst, der wäre dann da, das wäre ein super guter Schwimmer gewesen und der hätte da so gekämpft. Ich denke mir immer, wie lang reicht denn die Energie? Also weil das musst du ja auch einfach saulang dann durchhalten, weil nur kraulen können hilft dir ja auch nicht, sondern du musst ja auch endlos fit sein, quasi diese Kraft aufzubringen die ganze Zeit. Und wenn du dann eben schon auch müde bist, weil du ja schon viel gemacht hast an dem Tag, also viel Sport gemacht hast, ist eine absolute Extremsituation.
Also die sichern sich schon sehr stark ab, dass sowas eben nicht vorkommt. Also die sind eben dann immer in Zweier- oder sogar in Dreier-Teams unterwegs. Das heißt, ein Jetski-Fahrer ist dabei, der ist nur für die Sicherheit zuständig. Mhm. Also er guckt nur, wo ist er vom Surfbrett runtergefallen und dann fährt er in die Richtung und sammelt den wieder auf. Also dass der jetzt hier nicht Kilometer kraulen muss. Und ein anderer Jetski-Fahrer, der ist sozusagen das Taxi für den Surfer, der bringt ihn an die Stelle, wo er hin möchte und wechselt auch immer wieder zusammen mit ihm die Position, damit der da eben nicht irgendwie rumpaddeln muss, weil, also man kennt es ja so vom normalen Surfen, dass die sich auf ihre Bretter legen und dann selber rauspaddeln.
Ja, genau.
Das ist bei diesen Wellen vollkommen unmöglich. Also die müssen mit Hilfe eines Jetskis in die Wellen gebracht werden, zu der Stelle gebracht werden und koppeln sich dann ab vom Jetski. Und der Jetski-Fahrer guckt aber eben die ganze Zeit, wo ist denn der, wie geht's denn dem, wo muss ich denn den aufsammeln. Krass. In diesem Fall, bei diesem Unfall, kam der Jetski-Fahrer nicht dran. Also die Brandung war so stark, der umkurfte den quasi die ganze Zeit und kam nicht ran. Und der hatte Angst, dass sich auch sein Jetski überschlägt.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch mit dem Jetski nicht einfach überall hin. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, naja, also das ist ja kein Allheilmittel, dass man einen Jetski hat, oder? Der kann auch kentern und...
Klar, und vor allen Dingen ist der natürlich so schwer. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie schwer. Ich glaube, wie so ein Kleinwagen. Und wenn dir der natürlich dann, wenn du mit dem dich überschlägst und der dir auf den Kopf fällt, dann ist natürlich
dann
vorbei.
War es eh. Ja, ja.
Und davor hatte dieser Jetski-Fahrer auch Angst. Also das hat auch der Orlando, der Lifeguard mir gesagt, der traute sich einfach nicht, an den ranzufahren und näher ranzukommen in diesem Wahnsinn an Brandung und Gischt und brechenden Wellen. Und deswegen war der da hilflos allein gelassen, was eigentlich nicht der Fall ist, weil eigentlich ja immer zwei Leute auf dich aufpassen.
Und er ist ja jetzt noch nicht mal von seinem Surfboard gefallen, hast du gesagt, sondern vom
Jetski
ist er
runtergefallen. Der ist quasi beim Rausfahren. Also beim Rausfahren zur Welle ist es passiert.
Deswegen wollte der wahrscheinlich auch gleich nochmal, weil er noch gar nicht auf dem Brett gestanden hatte.
Ja, klar.
Absolut.
Gottes Willen, die Welle verpassen.
Ja, genau. Leben egal. Hauptsache die Welle erwischen. Ja, krass. Also sag mal, und wie hast du das denn so erlebt? Also das, wenn du sagst, es wäre ja auch mal ein Fischer, also es ist wahrscheinlich immer noch ein Fischerort, aber ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, als würden da jetzt auch so Welten aufeinanderprallen, wenn das einer irgendwie mal ein unbedarftes Fischerörtchen war, dann irgendwie ein Sommerurlaubsort und jetzt kommt dieser Big Wave Wanderzirkus mit riesen Instagram-Touri-Schwarm regelmäßig vorbei. Gibt es da nicht so einen Clash auch, dass das manche null witzig finden, dass jetzt da ihr Dorf so überrannt wird. Andere wird es wahrscheinlich geben, die damit irgendwie Geld machen. Wie ist es da so, wie muss ich mir die Vibes da so vorstellen?
Insgesamt ist die Stimmung sehr positiv gegenüber dem Big Wave Surfen und den Touristen, trotz dieses ganzen Zirkus und dieses ganzen Tohuwabohus, das da entsteht durch die Touristen. Also weil ganz klar, der Ort ist dadurch berühmt geworden, das macht sie sehr, sehr stolz und es lässt sich damit auch Geld verdienen. Früher muss man sich so vorstellen, in der Wintersaison war da tote Hose, da wurden Bürgersteige nach oben geklappt und alle blieben in ihren Häusern sitzen. Jetzt sind im Winter, hab's ja selber gesehen, auch an nicht Rekordtagen viele Leute da, weil man gehört hat, dass es hier halt vielleicht tolle Wellen gibt. Also es sind einfach immer Leute da und damit lässt sich natürlich auch Geld verdienen.
Das heißt, es bedeutet einfach Wohlstand für die Leute, die da leben, ne? Genau. Die sonst ihre Betten nicht vermietet bekommen oder so im Winter oder auch wahrscheinlich auch Essen und Trinken und alles, was Touris halt so brauchen, ne?
Ja, ganz genau. Und es gibt natürlich auch viele Tagesausflügler und die kaufen dann halt an den Ständen ein kleines Mitbringsel oder ein Sweatshirt. Ich habe auch eins gekauft. Also insofern kann man daran verdienen. Wir haben einen zugewanderten Belgier interviewt mit einem sehr bunten Lebenslauf. Der war mal tunesischer Profifußballer, weil er irgendwie in Tunesien geboren ist. Also sehr bunter Lebenslauf. Und der hatte einen Foodtruck so platziert, dass alle, die da zum Strand runter wollten, an dem vorbei mussten. Und der bot also so Burger an, also überhaupt nichts Portugiesisches, sondern eher eben in Richtung, also belgische Pommes und Burritos und Burger. Und der sagte halt, es sei halt, als er angefangen hat, ein typischer Fischerort gewesen und da haben sich die Leute noch sehr stark gegen Veränderungen gewehrt und da hatte er es schwer, sich mit seiner Idee des Foodtrucks an dieser Stelle durchzusetzen. Aber nach und nach haben die halt gemerkt, wir verdienen daran.
Es bringt Wohlstand, ja.
Es bringt Wohlstand, es bringt Touristen und dann seien alle immer offener und offener geworden. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Leute gibt, gerade die überhaupt nichts davon haben. Ich habe so einen Metzger gesprochen, der in so einem Supermarkt halt arbeitet oder ein Fischer und an denen schwappt so der Wellentourismus natürlich vorbei und die sind halt dann genervt, dass alles zugeparkt ist, dass alles vollgemüllt wird und es gibt halt gerade da an der Küste, die ist sehr beliebt bei diesen angeblich so Individualurlaubern, die halt mit ihren Bussen unterwegs sind, mit ihren Vans unterwegs sind und sich halt und überall wild campen und einfach dann die Natur als Toilette benutzen und davon sind die schon massiv angenervt, dass da einfach ganze Straßen dann zugeparkt sind mit diesen Vans, die sich alle so ganz toll und anders vorkommen.
Ist auch geil, aber wenn ein Van neben dem anderen steht, dann ist man auch gar nicht mehr so anders, oder?
Ja, ja, das stimmt. Und wir hatten dann auch einen interviewt, der war nun so ein Hippie und der sagte dann, die Natur ist für alle da. Und dann wurde halt gefragt, ja, aber warum gehst denn du nutzt du nicht die öffentliche Toilette da oben? Ja, da muss er halt 40 Cent zahlen, das sieht er nicht ein. Da kann ich die Einheimischen dann schon verstehen, ja, dass die da sauer werden.
Ja, vor allen Dingen, wenn es viele sind, ne? Also es ist natürlich, das ist immer super nett, solange es eben ein individueller Camper ist. Und wenn es dann aber halt zu einem Massenphänomen wird, dann wird es sehr schnell sehr unwitzig. Und ist ja auch null mehr romantisch für die Camper eigentlich. Das, was sie sich davon ursprünglich mal versprochen haben, funktioniert dann eigentlich auch nicht mehr, wenn sie in Massen auftreten.
Und die Jetskis, die sind auch vielen ein Dorn im Auge, weil es sind ja, also es sind wie so Riesenmotorräder auf dem Meer und wenn dann da an einem Tag halt 50 davon an diesem Strandabschnitt sind, sage ich jetzt mal, ist für die Umwelt auch nicht das Allerbeste und das nervt auch einige. Also da sind auch einige Naturschützer oder einfach Einheimische, die gar nicht so jetzt die großen Naturschützer sind, aber das finden die, das ist ihnen einfach zu viel. Und da haben sie schon auch ein bisschen recht. Also, aber das ist halt immer so ein bisschen Abwägungssache, ja. Also einerseits will man natürlich den Tourismus, man will, dass es bekannt wird, man will, dass die ganzen Surftouristen und Wellentouristen kommen, aber es hat halt auch Nachteile.
Ja, es ist ja im Endeffekt überall so, wo Tourismus stattfindet, ne? Es ist immer da so richtig die Waage zu halten, ist halt schwer.
Ja.
Ja, total. Ja, krass, das klingt aber doch nach einem ziemlich abenteuerlichen Dreh, den du da erlebt hast.
Wirklich, wirklich toll. Und ich habe schon mehrfach große Wellen erlebt, auch auf Fischerbooten bin ich mitgefahren. Und da sind dann die Wellen so über dem ein Boot zusammengeschlagen, aber mir ging es so schlecht, ich war so seekrank, dass ich das gar nicht irgendwie würdigen konnte. Und jetzt so am Ufer stehend, diese Wahnsinnswellen, die wirklich, also ich gehe jetzt manchmal durch die Stadt und stehe vor so einem Haus und denke, boah, die Welle, die wir da gesehen haben, war noch viel höher, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und leider kann man in den Bildern das ja nicht so transportieren, dann noch dieses Donnern so und dann diese Gischt, die einen dann noch erwischt, obwohl man so weit weg eigentlich steht. Also es war schon gigantisch, also wirklich.
Also ich hänge immer noch, also wenn du es gerade, weil du es jetzt mal wieder sagst, ich hänge immer noch total daran, dass ich denke, wie ist jemand mal, es muss ja irgendeiner mal damit angefangen haben, wie ist denn jemand auf die Idee gekommen, dass das gut wäre, da als Mensch reinzugehen? Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr nachvollziehen können. Dazu hätte ich wahrscheinlich vor, weil sie nicht 25 Jahren mit dem Surfen anfangen müssen.
Ich kann, also es ist mir auch unbegreiflich. Also es ist ja das Suchen nach Gefahr, das Suchen, aber gut, es ist natürlich schon offenbar in der menschlichen Natur, oder zumindest in der Natur einiger Menschen, dass man dann eben diese Bestie bezwingt, dass man sich dieser Naturgewalt entgegenstellt. Das scheinen ja schon einige in ihren Genen zu haben, ich nicht. Aber sonst würden wir vielleicht ja immer noch auf den Bäumen hocken, sage ich mal. Wenn vielleicht sind es diese Abenteurer, diese waghalsigen Entdeckertypen, die dann so eine Naturgewalt bezwingen wollen.
Ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht. Gut, dass es die auch gibt und wir es nicht machen müssen.
Genau.
Du hast, glaube ich, zum Abschluss noch ein Quiz für mich mitgebracht, oder?
Genau. Ein paar Fragen haben wir jetzt schon beantwortet von dem Quiz, aber ich hoffe...
Dann kann ich die super beantworten. Das ist herrlich. Stell mir die.
Frage Nummer eins. Ja. Frage Nummer eins. Kannst du dich noch erinnern, wie tief der Canyon war vor Nazaré, der ja dafür verantwortlich ist, dass die Wellen so hoch sind?
Ich glaube 5000 Meter?
Genau.
War richtig. Sehr gut. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich jetzt was super Peinliches sage. Kurz überlegt, meine Tochter wüsste jetzt, wie tief der Marianengraben ist. Warum weiß ich solche Sachen nicht? Aber dann habe ich es doch richtig gesagt. Okay, alles klar. Gut. Nächste Frage.
Die nächste Frage ist, schätz doch mal, wie viele PS diese Jetskis haben, mit denen die Surfer in diese Wahnsinnswellen gezogen werden. Schätz einfach mal.
Keine Ahnung, also du hattest vorhin den Vergleich zum Motorrad gebracht. Jetzt bin ich
genau, also normales Motorrad habe ich extra recherchiert.
Ja, sehr gut.
Normales Motorrad hat 90 PS. Also so ein Durchschnittsding gibt natürlich andere, aber so ein Durchschnitt ist 90 PS. Was meinst du, wie viel haben die Jetskis?
Das ist jetzt mein nächster schwarzer Fleck, dass ich mich mit der Motorisierung von Dingen nicht auskenne. Also es muss ja irgendwie total krass sein, sonst würden die da ja nicht klar. Ich sage jetzt einfach mal 250.
390 PS haben diese Jetskis, wiederum nicht alle natürlich, aber so der Durchschnitt, der dann ausfährt, hat
die da
350
zum Einsatz
bis 390. Finde ich Irrsinn. Also ich selber...
Ist es nicht auch super krass schwer, die zu fahren? Also muss man da eine spezielle Lizenz für haben, Jetski-Pilot sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher immer gedacht, ich kenne das nur so vom Bananaboot fahren, weißt du? Dass er irgendwie, oder auch aus Baywatch natürlich.
Ich habe mir in Thailand mal so ein Jetski ausgeliehen. Der kostet es schlicht und einfach nicht so viel und bin damit ein bisschen rumgedüst.
Ja.
Aber der hat ja natürlich nie, also da gibt es natürlich
auch.
Wahrscheinlich. Und ich fand es jetzt da nicht so schwer, aber ich bin da natürlich auf spiegelglatten Meer gefahren. Ja? Also das, glaube ich, lässt sich nicht vergleichen.
Das ist mehr wie so ein Roller mieten wahrscheinlich im Urlaub. Das macht man ja auch manchmal und kommt ganz gut klar.
Ja.
Okay, und hast du noch eine dritte schaffe ich noch.
Eine dritte schaffst du noch. Mhm. Und zwar, also es ist wieder eine Schätzfrage. Und zwar die Fischersfrauen in Nazaré, die tragen im Winter ganz viele Röcke übereinander an. Wir haben da auch eine interviewt und mit ihr gesprochen. Die war total süß, die Isabel. Und jetzt rat doch mal, wie viele Röcke man so übereinander tragen kann.
Das ist eine total absurde Frage.
Ja.
Ich weiß es nicht. Weil, also wie viele Röcke kann man übereinander ziehen? Man kann unendlich viele Röcke.
Ja, finde ich eben nicht, dass man unendlich viele Röcke
wahrscheinlich
übereinander
hat. Aber Gegenfrage, wieso haben die denn, warum denn mehrere Röcke übereinander?
Also das hat so symbolische Gründe. Also, aber wenn ich das jetzt begründe, dann sage ich dir die
Ach so,
Antwort.
Okay, also dann muss ich erst raten. 10, keine Ahnung.
gar nicht schlecht. Also es sind sieben Röcke. Sieben mhm. Röcke tragen die übereinander, weil die Woche sieben Tage hat.
Logisch.
Und ja. weil sieben auch eine Glückszahl ist. Und weil, wie man mir sagte, im Winter ja dort auch kalt werden kann. Wobei ich natürlich finde, dass sieben Röcke helfen einem gar nichts ohne warme Strumpfhose. Aber gut, das ist wieder eine andere Sache. Hätte ich
jetzt auch gesagt, so Thermostrumpfhosen, richtig gute Thermostrumpfhosen.
Aber Isabel hat uns die Röcke vorgezählt und es sind wirklich sieben Röcke übereinander, die sie da trägt. Das fand ich ganz süß.
Wahnsinn. Und es ist aber quasi so eine Traditionsläuft nicht je mehr jeder jetzt da mit sieben Röcken übereinander rum?
Aber verblüffend viele. Also mhm. es ist also tatsächlich natürlich die jüngere Generation macht es eher nicht. Aber es ist eben, das fand ich auch an Nazaré auch schön, dass es noch ganz viel Ursprüngliches gibt. Ja, es ist ein Touristenort, Sommers wie Winters. Trotzdem sind die Leute noch total ursprünglich. Man biegt zweimal ums Eck und ist dann wirklich so in einer ganz ursprünglichen malerischen Gasse. Und es ist nicht jetzt total verdorben von diesem Welttourismus, sodass ich das eigentlich auch positiv finde.
Mhm. Würdest du denn nochmal da in Urlaub hinfahren oder war das jetzt für dich rein beruflich und ist jetzt auch dann okay, Haken dran?
Ich hab sogar überlegt, ob ich tatsächlich an meinem Geburtstag das nochmal so machen soll, weil ja dann wieder Wellensaison ist und ich dann ja vielleicht so die 30 Meter kriege. Dieses Mal waren es ja nur 15 Meter, ob ich das nochmal machen würde. Ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren.
Ja, und vielleicht der ist ja auch Sommer. Ausgefallen, der Geburtstag. Das heißt, du musst ja irgendwie ein Event eigentlich nachholen.
Eigentlich ja. Eigentlich
alle
ja.
Freunde nach Nazaré einladen.
Nein, das wird teuer.
Ja, herrlich, vielen Dank für deine schöne Geschichte. Das hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mit der nächsten coolen Story, die du uns mitbringst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Das wünsche ich dir auch.
Bis dann.
Tschüss und liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Tschüss. Und hier geht's abenteuerlich weiter, denn nächste Woche sind wir auf den Spuren von dem Ungeheuer von Loch Ness unterwegs. Mit der Eva, die nimmt euch diesmal mit. Und wir wollen rausfinden, warum Forscher tatsächlich mit modernster Technik die Existenz von Nessie zu beweisen versuchen. Das alles nächste Woche bei Mission Wissen weltweit. Seid wieder mit dabei, am besten gleich den Podcast abonnieren.